Hier sind hr1, hr2 Kultur, hr3, hr4, hr Info und UFM mit Wir hören dich.
So, alle vollzählig. Warum heute alle mal gemeinsam? Weil wir mit Ihnen gemeinsam auch reden wollen über Dinge, die uns normalerweise sagen, etliche jedenfalls in einer Umfrage des Hessischen Rundfunks, die uns normalerweise auch mal auseinanderbringen. Es gab schon Sendungen über die ungleiche Verteilung von Geld. Wir hatten schon eine Sendung über Toleranz. Heute heißt das Thema Herkunft, Kultur, Religion. Wie finden wir zusammen? Warum? Weil mehr als 60% gesagt haben, dass das eines der Themen ist, die das Land am meisten spalten. Aber warum? Darüber können Sie gerne mitreden. 0800 804 mal die 7, deutschland2019.de. Etliche von Ihnen haben uns Ihre Meinung auch schon in den letzten Wochen in unserem mobilen Studio gesagt. Und ein paar davon haben wir heute auch eingeladen, nämlich Amina aus Wiesbaden, 21, Altenpflegerin und an der Abendschule. Kamin Cecilia ist Lehrerin aus Hünfeld, 49 Jahre alt, Bibliothekarin. Susanne aus Frankfurt, 57 und Spyridon Koray, 24, er arbeitet in einer Bäckerei. Mein Name ist Gunnar Töpfer, Doris Henke ist auch mit da. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wir hören dich hier im Radio und im Netz auf deutschland2019.de.
Jetzt also unsere halbe Stunde zum Themenbereich Ausgrenzung in Deutschland ausgegrenzt. Das ist eine Erfahrung, die der eine oder andere macht, dass er sich nicht wirklich willkommen fühlt. Wir haben ja schon gesagt, wir haben viele Töne eingesammelt, auch in unserer Wirbox. Und Isabel Stein hat dazu etwas gesagt.
Mir sieht man eben auch an, dass ich nicht voll deutsch bin, also dass meine Mutter aus einem anderen Land kommt. Und gerade hier in der Provinz wurde ich in meiner Kindheit sehr, sehr oft und auch als Jugendliche sehr oft gefragt, na, wo kommst du denn her? Und ich so, ja, hier aus Bad Hersfeld. Und dann geht's, wo kommst du denn jetzt wirklich her? Und das war für mich gerade so auch als Jugendliche immer so das Dilemma, man fühlt sich hundertprozentig als Deutsche. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, die komplette Ausbildung hier gemacht. Ich würde sagen, in meiner Kultur und Einstellung, in dem, was ich mag, bin ich hundertprozentig Deutsche und nichts anderes. Und dann ist es aber das Schwierige, dass viele Deutsche, also richtig Deutsche in Anführungszeichen, einen nicht als Deutsche anerkennen. Und das macht es natürlich schwieriger, wenn man denkt, okay, wo bin ich denn wirklich hundertprozentig willkommen? Wo kann ich wirklich hundertprozentig Deutsche sein? Und das ist eben wirklich so das Schwierige, weil die Migranten, so, die kommen und sich mega gut integrieren, werden dann gefragt, ja, aber warum sprichst du nicht die Sprache? Aber die eben ihre Sprache fortführen, die machen es eben auch falsch. Was soll man eben als Deutsche mit Migrationshintergrund machen, um eine gute Deutsche zu sein? Weil gefühlt macht man eben nur Fehler.
Amina, ist das auch deine Erfahrung? Gefühlt macht man nur Fehler?
Ja, ich kann mich da irgendwie nur anschließen. Mein Name kommt aus dem Arabischen, Amina. Und dann hieß es, ja, aber du kannst ganz schön gut Deutsch sprechen. Du siehst auch deutsch aus. Und dann denke ich mir so, ja, kann sein. Ich fühle mich auch deutsch. Ich bin auch deutsch, habe auch einen deutschen Pass. Aber woher kommen deine Eltern? Und ich gesagt, ja, meine Mutter kommt aus Bosnien. Die meint so, ah, oh, schön. Und kann deine Mutter Deutsch? Ja, die lebt seit 25 Jahren hier. Die kann auch Deutsch. Ja, und trägt sie Kopftuch und hier und das. Also man wurde da schon ein bisschen hinterfragt. Und das waren dann manchmal auch so persönliche Fragen, wo ich mir so dachte, geht dich doch jetzt eigentlich gar nicht. Nichts an, was ich jetzt zu Hause spreche oder wie ich zu Hause rumlaufe und ob meine Mutter zum Beispiel mit dem Kopftuch auch duschen geht, das war die dümmste Frage, die ich jemals gehört habe, wo ich mir denke, nein, natürlich nicht. Was ist das denn? So hat sie das auch beim Schlafen an? Nein. Aber das sind so Sachen, das sind halt, das wissen die Leute halt nicht.
Ja, da kommt aber doch auch diese Unsicherheit einfach raus. Ne? Ja. Und prinzipiell ist ja gut, wenn jemand neugierig ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber es sind dann halt Fragen, muss ich schon belächeln.
Okay. Hat sich das denn verändert in den letzten Jahren? Sarah schreibt zum Beispiel im Live-Chat auf deutschland2019.de, dass sie sich als Deutsche mit Migrationshintergrund mittlerweile besonders unter Deutschen nicht mehr so sicher fühlt, wie das noch vor 10 Jahren der Fall gewesen ist.
Amina. Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich muss sagen, ich habe halt ein sehr bunten Freundeskreis und da sind sehr viele Deutsche dabei, aber auch sehr viele Ausländer und ich fühle mich eigentlich überall wohl und sicher und auch willkommen, besonders da ich ja als Altenpflegerin arbeite und wenn ich dann zu den, sagen wir mal, alten deutschen Omis komme oder Opis, dann sind die ganz froh, egal ob ich jetzt aus Bosnien, also obwohl meine Mutter...
Die wissen das doch gar nicht, oder?
Genau, die wissen das nicht.
Spielt ja dann keine Rolle.
Das ist denen vollkommen egal, ich werde herzlich begrüßt, die unterhalten sich mit mir und ich fühle mich da genauso wohl, als wie wenn ich auch zu einer ausländischen Omi komme.
Spyridon Koray, du hast vorhin schon erzählt, man kann es im Radio nicht sehen, aber die sieht mir deine Migrationsgeschichte schon ein bisschen an.
Ja.
Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Ich sehe das genauso wie die Dame, die eingeblendet worden ist, also die befragt worden ist. Man wird immer wieder gefragt, woher man kommt. Und man denkt sich so, ja, eigentlich so hier aus Wiesbaden so. Aber ja, da wird dann halt immer gefragt, die Frage lautet ja, woher kommst du? Aber eigentlich verstehe ich die Frage immer so, okay, sie will jetzt wissen, woher kommen meine Eltern und woher kommt jetzt vielleicht auch mein Hautton und man ist es gewohnt mittlerweile. Man ist es gewohnt und man weiß, man lernt mit der Zeit auch damit umzugehen. Und
ist natürlich halt eine Frage, wie man es empfindet. Ne? Wenn, wenn du jetzt sagst, das empfindest du eher so ein bisschen als ja, merkwürdigen Ansatz, aber unter Deutschen ist das ja eigentlich auch eine übliche Geschichte, dass man sich fragt, wo kommst denn du her? Also aus welcher Stadt kommst du, meint man dann?
Ne? Ja, genau. Eher. Aber es ist halt meistens nie so die Frage, aus welcher Stadt ich komme. So, weil die Frage.
Na klar, wenn man so aussieht, dann muss man mehr erläutern vielleicht.
Ja? Genau, und das ist halt, wie gesagt, ich kann die Dame, wie gesagt, verstehen, wenn man dann in der Heimat der Eltern halt Urlaub macht, dann wird man da halt auch nicht irgendwie als deren Gleichen angesehen. So. Man sieht vielleicht so gleich aus wie die dann so, aber wird trotzdem als Deutscher bezeichnet. Und man weiß dann manchmal nicht so, wo eigentlich das Zuhause sein soll, weil wenn man sich zu Hause fühlen möchte, dann muss man auch irgendwo akzeptiert werden. Man wird auch akzeptiert, ich sage nicht, dass man nicht akzeptiert wird, aber Deutschland ist halt meine Heimat, hier bin ich aufgewachsen und diese Frage tut dann halt schon manchmal nicht weh, aber man denkt sich so, ja, ich habe doch jetzt gerade Sätze gesprochen, so, sie wissen doch, so, der Gegenüber von mir muss doch jetzt erkannt haben, dass ich ja halt, wie gesagt, hier
aus Wiesbaden
bin. Ja, aus Wiesbaden bin, ja.
0800 800 4x7, wenn Sie mitreden wollen mit uns heute in H1 234 UFM und HR Info. Alessandro, 35, kommt aus Nordhessen, steht hier. Wo genau kommst denn du her?
Hi.
Um bei der Frage gleich mal zu bleiben.
Ja, ich wohne jetzt in Giebringhausenwald. Das ist ein kleines Dörfchen am Diemelsee.
Okay. Aber du hast auch eine Migrationsgeschichte, lese ich hier, und von daher ähnliche Erfahrungen gemacht, wie Spyridon Krauerei gerade erzählt hat. Wie sieht das bei euch auf dem Dorf aus? Spyridon kommt aus Wiesbaden.
Ja. Also jetzt hier im neuen Dorf ist eigentlich. Also ich glaube, man erkennt mir ja schon an, wie ich aussehe. Ja, also ich trage meine Haare immer sehr wuschelig und ich habe einen kleinen Bart, der ist auch gestutzt eigentlich. Aber man erkennt das schon. Und da wird auch immer gefragt, wo kommst du her? Und sage ich, ja, ich bin jetzt aus Flechtdorf hergezogen, ein kleines Dorf. Und dann, nee, vorher. Ja, ich sag aus Dortmund. Ja, nee, deine Eltern. Und dann ist das immer, boah, Kerl, ich bin in Höxter geboren. Ich bin hier zur Schule gegangen eigentlich. Ich glaube, ich spreche besser Deutsch als du. Ich fühle mich eigentlich auch als Deutscher.
Wie sehr nervt das?
Auf einer Skala von 1 bis 10?
Yes.
10.
Oh, okay. Tatsächlich. Ist es auch so häufig, oder gibt sich das mit der Zeit, wenn man so ein kleines Dorf ist? Müssen es doch mittlerweile irgendwann einmal alle gefragt haben.
Ja, jetzt auf dem Dorf ist das gar kein Problem. Es geht ja so, wenn man dann mal einen Patienten hat. Und wo kommst du her? Ja, vielleicht Dorf. Ja, nee. Und vorher? Ja, dort. Und wie gesagt, das war dann genauso. Also das wird oft gefragt. Und da wird dann auch, also mein schlimmstes Erlebnis war mal, da komme ich abends zu einer Patientin und das war um 3 Uhr nachts und ich sah aus wie, naja, als hätte man mir durch die Haare gewuschelt und einen ganz tauseligen Bart. Und dann sagt die zu mir, die Frau, bitte keinen Dschihad machen, dabei habe ich überhaupt damit nichts zu tun. Und
das war vielleicht auch witzig gemeint, oder?
Ja, nee, ich glaube, die hat auch Angst
vor mir.
Die arme Frau, aber naja, die konnte nichts.
Vielen Dank, Alessandro, für diese Einblicke. Wenn wir über Ausgrenzung sprechen, dann müssen wir auch das Thema Religion wieder mit ins Boot nehmen, denn von dieser Seite kommt ja manchmal auch von den ausländischen Mitbürgern ein Zeichen, dass man anders sein möchte, zum Beispiel eben durch das Kopftuch. Das kann ja auch als Wille zur Ausgrenzung praktisch definiert werden. Amina, du nickst. Ist das so?
Also ich weiß nicht, meine Mutter, wie gesagt, trägt Kopftuch und die hat sich eigentlich recht gut integriert in ihren 25 Jahren. Aber es gibt wirklich auch Fälle, die ich auch von der Moschee kenne, die sind nur unter sich, die möchten auch nur unter sich bleiben. Da gibt es die Tochter oder der Sohn, die können dann gut Deutsch, sind dann auch in der Schule und die dürfen dann für die Mutter oder für den Vater dann auch alles übersetzen. Wenn zum Beispiel Elternsprechtage waren, weiß ich noch ganz genau, musste ich mit dazu, weil es eine bosnische Moschee war, musste ich mit dazu, damit die Tochter bloß nichts falsch übersetzt, damit sie noch mich als Sicherheit haben, durfte ich dann mit übersetzen. Die wollten das auch gar nicht. Die haben gesagt, die sind unter sich, die wollen so oder so nicht lange bleiben. Ihre Kinder können gerne hier bleiben, wenn sie alt genug sind, aber die wollen so oder so wieder zurück. Die kamen aus dem Sandschak, also ein Teil aus Serbien. Die haben sich da selber ausgegrenzt, aber auch, weil sie es wollten. Die wollten gar nicht hier ankommen.
Warum kommt man nach Deutschland und möchte dann aber eigentlich doch nicht hier ankommen?
Ich glaube, das war damals, also speziell bei der Familie war das so, dass der Mann hier als erstes angekommen ist, der brauchte Arbeit. Unten war ja der Krieg, war ja alles zerstört, Arbeit war jetzt nicht wirklich auch da. Dann ist er hierher gekommen und die Frau hat dann gesagt, okay, ich kann dich nicht allein lassen, musste hinterher, beziehungsweise ist dann hinterher. Und die wollte das gar nicht. Also die wollte das gar nicht. Und dann kam das erste Kind und dann haben sie gesagt, okay, bis das Kind erwachsen ist, bleiben wir hier. Dann kam aber das
irgendwann
nächste.
Gehen doch die Jahre ins Land, Mensch.
Genau, aber sie will's, also ich glaube, sie realisiert noch nicht, dass es vielleicht schon längst an der Zeit gewesen wäre, sich hier zu integrieren. Denn sie ist immer noch der festen Überzeugung, dass sie zurück möchte und dass sie sich nicht integrieren möchte. Aber ich kann nicht sagen, warum sie das nicht möchte.
Carmen Cecilia, kennst du solche Fälle?
Also ich möchte erst mal sagen, ich werde immer mit meiner Berufsbezeichnung vorgestellt, aber ich bin hier natürlich als Privatperson, das muss ich nochmal betonen, weil es gibt das Mäßigungsgesetz, ich unterliege quasi der Schweigepflicht und darf keine schulinternen Informationen weitergeben.
Weiter die Frage, kennst du solche Fälle abseits von der Schule, über die du ja nicht reden darfst, sagt die Schule?
Ja, also ich habe eine befreundete Flüchtlingsfamilie, die zum Christentum konvertiert ist. Und es ist so, dass sie von einzelnen Personen im Flüchtlingsheim so wegen ihres neuen Glaubens drangsaliert wurde, dass die Störenfriede eben von der Polizei in ein anderes Flüchtlingsheim transportiert werden mussten. Also da sage ich, dann ist, wenn man Christen nicht mag, deutlich ein Problem, wenn man in diesem Land leben möchte. Und für mich ist es auch so, dass Amina schon gesagt hat, dass ich mich auch ausgegrenzt fühle, also im Extremfall bei Niqab und Burka. Die sind für mich problematisch. Also ich Kopftuch, damit müssen wir leben, wie andere mit unseren freizügigen Kleidern leben müssen. Aber Niqab und Burka sind für mich problematisch, weil ich durch die Verschleierung eben nicht sehen kann, mit wem ich es zu tun habe. Und das ist für mich so eine Ausgrenzung. Das erschwert die Möglichkeit einer ehrlichen oder auch einer umfassenden Kommunikation, weil die Mimik nicht erkennbar ist. Und das finde ich für Integration und Kommunikation total wichtig.
Mhm. Amina, du kennst das aus dem muslimischen Umfeld, du guckst sehr, sehr skeptisch. Kannst du das nachvollziehen? Oder ist das, sagst du, das ist privat, muss jeder akzeptieren?
Nee, ich glaube, ich kann es schon nachvollziehen, weil ich möchte auch niemanden jetzt mit einer Sturmhaube vor mir haben, wo ich auch nicht erkennen kann, was er jetzt von mir will. Ist schon ein bisschen bedrohlich, oder? Also ich meine,
je nachdem, in welcher Bank man gerade ist.
Ja, muss ja nicht mal in der Bank sein. Auch ich gehe Skifahren und wenn ich dann nicht sehe, ob die Person mich jetzt böse anguckt oder mich anlacht unten drunter, kann ich auch nicht sagen, okay, winke ich jetzt zurück oder drehe ich meinen Kopf zur Seite, damit die mich nicht weiter anstarrt. Ich verstehe das schon vollkommen, dass das Angst haben muss, aber ich denke mir auch, jedem das Seine. Ich kann das nicht wirklich entzweien. Ich meine, ich möchte jetzt niemandem sein Recht wegnehmen, dass er nicht anziehen darf, was er will. Aber wenn es dann um die Sicherheit geht, muss man dann wieder gucken, wie weit man geht.
Mhm. Aber in diesem Zusammenhang mit der Ausgrenzung wollen wir nochmal in die Moscheen reinschauen. Denn da wird ja auch viel gepredigt, was eventuell problematisch sein kann. Und Volker Siefert, unser Reporter, der sich oft damit beschäftigt, hat da mal ein paar Fakten zusammengetragen.
August Yilmaz ist mit Leib und Seele Neustädter. Neustadt liegt im Landkreis Marburg-Biedenkopf und hat knapp 10.000 Einwohner.
Ich fühle mich sehr, sehr wohl in Neustadt,
sagt Yilmaz als Vorsitzender von DİTİB Neustadt über seine Heimatstadt. Der türkische Moscheeverein hat rund 180 Mitglieder von 18 bis über 85 Jahre. Doch wie türkisch sind diese eigentlich noch?
Ich merke es jetzt bei den Jugendlichen zwischen 8 und 18 Jahren. Da hapert es ein bisschen an der türkischen Sprache. Also da wird zu Hause Deutsch gesprochen, in der Schule wird Deutsch gesprochen, draußen mit Freunden wird Deutsch gesprochen. Es ist schwierig, mit den Jugendlichen heutzutage auf Muttersprache sich zu unterhalten.
Aber reicht Sprache, um von gelungener Integration auszugehen? Professor Susanne Schröter ist skeptisch. Die Frankfurter Ethnologin hat gerade ein Buch über den politischen Islam und den Einfluss von Moscheen geschrieben. Moscheen können aus ihrer Sicht auch Rückzugsorte sein.
Das Problem dabei ist, dass man versucht, die Reihen fest geschlossen zu halten, dass man auch die Jugend ungern rauslässt. Also die Moscheegemeinden bieten meistens ein rundrum sorglos Programm für die Jugend an, von Hausaufgabenhilfe bis zu gemeinsamen Pizzaessen, weil man verhindern möchte, dass Kinder und Jugendliche sich zu sehr mit Nichtmuslimen und mit Menschen, die jenseits der eigenen Gemeinschaft sind, zusammentun.
Moscheen als Hort rückwärtsgewandten Denkens, so die Ethnologin, bis hin zu fundamentalistischen Auslegungen des Glaubens.
Man warnt vor der Gesellschaft, man gibt Weisungen heraus, dass man auf keinen Fall mit bei Weihnachtsfeiern sein darf und ähnliches mehr. Also da wird tatsächlich Abschottung gepredigt und es werden Normen und Werte gepredigt, die im Gegensatz zu unserer Gesellschaft stehen.
Schröter schätzt, dass die Hälfte der Muslime in Deutschland sogenannte Kulturmuslime sind. Wie die meisten Christen auch, würden sie ihre Religion als Teil der ansonsten säkular geprägten deutschen Gesellschaft sehen. Doch die Kulturmuslime fänden bei der deutschen Politik kaum Gehör. Meist würden sie von straff organisierten konservativen muslimischen Verbänden übertönt. Für August Yilmaz in Neustadt ist das alles weit weg. Er macht sich ganz praktische Gedanken über seine Jugendarbeit.
Ich als über 40-Jähriger wüsste natürlich jetzt nicht, wie ein 18-Jähriger auf mich reagieren würde.
Ein Problem, das jenseits von Moscheen Verantwortlichen in anderen deutschen Vereinen nur allzu vertraut sein dürfte.
Klingt so, als wenn Ausgrenzung beide Seiten ganz gut können, oder? Susanne.
Ja. Also was mich dabei beschäftigt ist, ich fühle mich ausgegrenzt oder empfinde dann doch so ein Unwohlsein, wenn es um das Bild der Frau geht. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe mit Männern zu tun, die mich als Frau nicht achten, die Freiheiten, die ich hier habe, die ich genieße, die wir uns hier oder unsere Vorgängerinnen, wir alle erarbeitet haben, negieren und auch womöglich verändern wollen. Und ich glaube, das ist auch das, was manchen dann tatsächlich Angst macht. Wir leben in einer stabilen Demokratie und wir sollten uns auf bestimmte Werte hier einigen, die auch für uns alle gelten. Also das ist das, denke ich, was viele auch sich wünschen, Respekt vor bestimmten Werten, zumindest ein Kern. Und dazu gehört auch, dass wir als Frauen hier bestimmte Rechte haben, die wir uns auch nicht mehr nehmen lassen wollen.
Hast du das in deinem Alltag schon erlebt, dass du dachtest, das ist jetzt, geht denn so in die falsche Richtung?
Nein, kaum. Also, dass mal jemand vielleicht die Hand nicht geben will, das finde ich aber nicht so schlimm. Also, das erwarte ich nicht zwingend. Nein, kann ich so erstmal nicht sagen.
Aber das ist mal relativ schnell in der Diskussion drin. Welche Werte sind das denn, auf die man sich dann am Ende einigen will? Muss, soll, kann, darf?
Gleichberechtigung ist wahrscheinlich ein großes Thema, oder? Ja. Darauf kann man sich verständigen.
Also auf alle Fälle das Grundgesetz. Ja, und ein Problem, großes Problem ist häusliche Gewalt. Es gibt solche Muslime und solche Muslime, aber es gibt Muslime, die den Koran so auslegen, dass die Frau nicht gleichberechtigt ist zum Mann. Und da gebe ich der Susanne komplett recht. Ich bin auch total dankbar, dass wir die Gleichberechtigung haben bei uns. Das ist ein sehr, sehr hohes Gut, was es für mich persönlich unheimlich zu schützen gilt. Und deshalb wäre mir das auch wichtig. Das Problem ist, dass das in den Familien stattfindet und wir da kaum Zugriff drauf haben, weil die Familien sehr geschlossen sind.
Aber wäre es nicht auch, ist es nicht auch ein Recht, gar nicht gleichberechtigt sein zu wollen letztendlich? Und dann, sag ich mal, so ein... Wenn man in Moscheen geht, dann gibt es verschiedene Seiten zum Beispiel. Da kennt ihr euch besser aus, definitiv. Da ist nicht alles gleich, oder?
Nee, keinen Fall. Also, aber wie gesagt, der Koran kann tausendmal anders ausgelegt werden. Ich habe es nur so nahe gebracht bekommen, dass die Frau an oberster Stelle steht. Danach kommt die Frau, danach wieder die Frau und dann erst der Mann. Das stimmt, so wurde es mir beigebracht. Und wie gesagt, ich kann nur für die bosnische Moschee reden. Da ist das schon so, dass die Männer natürlich viel mehr machen müssen als die Frauen. Die Frauen sind dann schön in der Küche, haben dann ihre Sachen gebracht und dann tratschen die den ganzen Tag, während die Männer die Sachen aufbauen und grillen und die ganzen Sachen rumschleppen. Denn unsere Moschee wurde neu eröffnet am Sonntag und dann kamen auch ganz viele Menschen, die nicht muslimisch waren und sind dann angekommen. Zum Beispiel meine Freundin ist damals mit mir auch in die Moschee. Habe ich gesagt, komm, es gibt kostenlos Essen. Ich meine, Essen verbindet uns doch alle. Mhm. Hat sie gesagt, gut, hat sich halt einen Kopf drüber geworfen, fand sie auch unangenehm. Stimme ich ihr vollkommen zu, ist auch nicht mein liebstes Accessoire, aber fürs Essen haben wir es dann gemacht und sind dann hingegangen und sie wurde ganz normal aufgenommen, wie alle anderen auch. Also ja, ich glaube, es kommt immer wirklich auch auf die Menschen an.
Spyridon Koray, du hast einen anderen Hintergrund, bei dir ist die Hälfte der Familie türkisch. Läuft das in der türkischen Moschee genauso, dass die Frauen alles bestimmen und die Männer gar nichts?
Dass die Frauen alles bestimmen und die Männer gar nichts. Nee, das sind dann so organisatorische Sachen, ne? Die werden halt aufgeteilt so. Ja, die werden zusammen entschieden und
sehr diplomatische Antwort hier.
Ja, also, naja, was soll ich sagen?
Sie gehen ja gar nicht zusammen in die Moschee, ne? Das sind ja unterschiedliche Räumlichkeiten, oder?
Es sind unterschiedliche Räumlichkeiten, weil man das so macht, so wie auch die Gebetswaschung, so, die wird dann auch natürlich unterschiedlich gemacht, so wie auch in Deutschland es ein Männerklo und ein Frauenklo gibt, na klar. Und
Es gibt nicht eine Männerkirche und eine Frauenkirche.
Nein, das nicht. Wir sind ja auch nicht irgendwie getrennt oder so, es sind ja nur Räumlichkeiten, ja. Und im Endeffekt sind wir in einer Moschee drinne. So. Und da kann ich nur eins sagen, dass Frauen, die aus Überzeugung und aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragen, ja, das sehe ich dann nicht wie Amina als Accessoire, so, sondern ich sehe das schon so, dass sie das aus religiösen Gründen tragen, wie ein Jude die Kippa oder wie ein Buddhist den Turban. Und das sollte man dann auch genauso betrachten, finde ich.
0800 800 4x7, Sie können mitreden mit uns und über deutschland2019.de mitchatten. Heute in hr1, 234, UFM und hr-info gemeinsam. Emine ist bei uns aus Frankfurt. Du hast zum Thema Ausgrenzung auch eine ganz persönliche Geschichte erlebt. Erzähl mal.
Ja, hallo. Guten Abend erstmal an alle. Ja, meine Geschichte, kurz zusammengefasst, ist 20 Jahre her. Ich lebe seit 47 Jahren in Deutschland, bin in einer binationalen Ehe mit einem sogenannten Bio-Deutschen, so nenne ich das gerne. Und mein Erlebnis war tatsächlich, dass ich bis heute nicht vergessen habe, meine Eltern wollten sich eine Immobilie kaufen und ich habe mit dem Immobilienmakler telefoniert, habe einen Termin vereinbart, der war auch ganz glücklich und dann standen wir vor der Tür, vor der Immobilie, die Tür ging auf und jetzt muss ich dazu sagen, meine Mutter trägt ein Kopftuch und die Tür ging auf, dem fiel wirklich alles vom Gesicht und dann guckt er uns an und sagt, oh, Sie sind Türken. Nee, die Immobilie bitte nicht an Türken. Mach die Tür zu. Das war krass, das werde ich bis an mein Lebensende nicht vergessen.
Eine einmalige Geschichte?
Mehrere Geschichten, als ich klein war und ich bin im Schwäbischen groß geworden, muss sagen, dass ich die letzten 15, 20 Jahre, glaube ich, wenig Erfahrung mit Ausgrenzung habe. Liegt daran, dass ich, wie man so schön sagt, so vollkommen angepasst bin, was mein Äußeres angeht. Ich trage kein Kopftuch, beherrsche die Sprache, kann mich sozusagen wehren, wenn was passiert. Aber tatsächlich war es jetzt unlängst so, vor 2-3 Wochen hatte ich so ein kleines Erlebnis in der U-Bahn. Ich sag mal geschenkt, die Stimmung im Land kippt seit 2-3 Jahren. Das fühle ich deutlich, aber wie gesagt, für mich ist das mit der Ausgrenzung, glaube ich, eher am Rande immer wieder mal. Was mir jetzt am Herzen lag, was ich gerne sagen wollte, ist, nichts Menschliches ist mir fremd. Und bei all diesen Debatten würde ich mir wünschen, dass wir Probleme als Problem bezeichnen dürfen und drüber reden. Aber ich würde gerne an alle Menschen da draußen appellieren, dass wir nicht alles ethnisieren. Wir sind alle nur letzten Endes Menschen. Wir leben auf einer Welt, atmen dieselbe Luft und sind alle aus den Bäuchen von unseren Mamas gekommen. An allererster Stelle zählt, dass wir Menschen sind. Und alles, was dazwischen liegt, darüber können wir gerne reden. Und ja, unsere Religionen sind zum Teil anders. Aber was ich auch sehr schade finde, wer sich mit den drei Weltreligionen beschäftigt hätte, wüsste, dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Trennendes. Deswegen bin ich bis heute überrascht, dass wir eigentlich alle drei Weltreligionen nicht schaffen, Hand in Hand in einer friedlichen Welt zu leben, sondern permanent immer nur sehen, was uns trennt. Das finde ich sehr traurig.
Ja, aber die Religionen schaffen es teilweise sogar untereinander nicht, friedlich zusammenzuleben. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt nur die christliche Religion. Ja, wir sind hier und diskutieren über Ausgrenzung. Gucken wir uns doch noch mal an, wie das mit den unterschiedlichen Kulturen ist.
Manchmal denke ich, die wollen nicht integriert sein. Ich kenne eine Frau, die hat einen kleinen Jungen, ein goldiger Bub. Die hat nur den Seeschlitz hier. Das Kleid, die Bohne, die Fußgängerzone mit dem Kleid da unten. Und die hat Handschuhe an im August. Und der Junge kommt immer so und er versteht mich ja nicht. Aber dann habe ich ihm mal so ein kleines Matchbox-Auto geschenkt. Aber die Frau, die will das nicht. Es sind viele Leute, die das nicht wollen. Integration. Die hierher gekommen sind und die, die hier schon immer sind. Das ist eine ganz andere Kultur.
Ich rede jetzt nur von Marokkanern. Da gibt es eine Schockkultur. Die Eltern, die waren Arbeiter hier, die sind gekommen von irgendwelchen Dorf. Die waren so Fanatiker in dem Dorf. Das hat nicht mit Religion zu tun. Die sind so erzogen in die Familie und sie wollen auch, dass so bleibt. Frau darf nicht raus, Jungs, die haben es leichter als die Mädchen. Das Mädchen ist hier geboren, geht in die Schule, sieht das alle geschminkt. Die Mädchen sind eingeschränkt. Ja? Natürlich gibt es diese Kulturschock bei denen. Warum die Deutsche oder die anderen machen alles, was sie wollen, ich nicht. Deswegen muss man erklären, es gibt einen Kulturunterschied zwischen Deutsche und Ausländer.
Wenn man eine gemeinsame Sprache spricht, dann gehört man zusammen irgendwo. Und je fremder das klingt, je weniger man damit zu tun hat, desto eher ist es halt so, dass man da weniger tolerant ist gegenüber dieser Person, weil sie einfach fremder erscheint.
Hier im ländlichen Gebiet ist es einfach, dass man ein bisschen nationaler, ortsverbundener ist. Ist ja auch selbstverständlich, weil einfach kleinere Gemeinschaften sich bilden. In der Stadt ist alles ein bisschen anonymer, aber dafür ist es auch ein bisschen lockerer und freier. Und das ist alles deutlich internationaler, weil einfach viel mehr Menschen aus anderen Nationen auch in der Großstadt sind. Dann hat man einfach bessere Erfahrungswerte, weshalb da so ein bisschen diese Angst oder diese Entfernung halt einfach weg ist, dass man jetzt einfach gemeinschaftlicher ist.
Stimmen von Hessen, die uns besucht haben in unserem mobilen Studio, mit dem wir die letzten Wochen und Monate unterwegs waren in unserer Wirbox. Sie können auch mitdiskutieren, deutschland2019.de oder 0800 800 4 mal die 7.